Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu Beginn unserer gemeinsamen Arbeit. Es geht hier einfach weiter mit diesem Obertitel Lehrgespräch mit großen Zeugen. Heute geht es um Hegel, so eine gewisse Vollendung der Metaphysik und des deutschen Idealismus. Vorweg noch so eine Ansage, ich habe hier zwei dahingelegt. Das eine ist ein eben erschienenes Buch von Johannes Paul II., wo vielleicht jemand reingucken möchte, was jetzt gerade erschienen ist. Und dann gibt es hier ein Programm, das man jedes Jahr einmal, ein Wochenende in der Abtei Weltenburg. Da ist am 24. bis 26. Juni gibt es dort ein Wochenende, warum sinnlich sein sollen. Vielleicht interessiert sich jemand dafür, deswegen habe ich hier welche hingelegt, die man mitnehmen kann. Wir gehen auf Freitagabend los mit der Vesper und hört Sonntag nach dem Mittagessen auf. Das ist jetzt, glaube ich, das 7. oder 8. Mal, dass ich das mache. Vielleicht interessiert sich jemand dafür.
Oder weiß jemand, der sich da interessieren würde. Die Methode ist die, wie immer, ich rede erstmal, wenn niemand dazwischen redet, nicht? Also sonst rühren Sie sich. Das heißt also offiziell Vorlesung mit Diskussionsmöglichkeit. Und Lehrgespräch mit großen Zeugen heißt Lerngespräch vielmehr, dass ich versuche, also so wesentliche Punkte eines solchen Autors vorzustellen und zu diskutieren, dass das mit hineingehört. Das ist das, worum es geht. Und als eine Zusammenfassung dessen, was Hegel sagen wollte und was man von ihm lernen kann, ist ein berühmt-berüchtigter Satz von ihm aus der Vorrede zu seiner Rechtsphilosophie. Da hat er geschrieben, was vernünftig ist, das ist wirklich, und was wirklich ist, das ist vernünftig. Was vernünftig ist, das ist wirklich, und was wirklich ist, das ist vernünftig. Schon von dem Satz alleine kann man schon sehen, dass man ihn grundsätzlich auf zwei Weisen lesen kann. Und das haben dann auch die Hegel-Schüler so gemacht, die sogenannten Rechts-Hegelianer auf die eine Weise und die Links-Hegelianer auf die andere Weise. Ich kann nämlich sagen, so wie die Welt ist, ist sie vernünftig. Und deswegen muss man da zum Beispiel nichts dran ändern. Das wäre eine konservative Lesart. Oder ich sage, weil das, was jetzt ist, unvernünftig ist, ist es auch nicht eigentlich wirklich. Und man muss nur kräftig mal dagegen stoßen, dann wird es schon umfallen. Das war dann die Interpretation der Links-Hegelianer. Zuerst haben die Rechts-Hegelianer das Feld beherrscht, die haben auch so die Ausgaben herausgegeben, das gemacht, und die Links-Hegelianer haben gar keine Lehrstühle bekommen. Das war so der Anfang, die waren Journalisten oder anderes. Bis dann so nach einer geraumen Zeit die Sache umgeschlagen ist und eigentlich dann die Links-Hegelianer die herrschenden Richtung wurden und die Rechts-Hegelianer, die sind dann einfach ausgestorben. Irgendwer hat gesagt, sie wurden selten wie die Steinböcke. Popper hat ja gemeint, der wissenschaftliche Fortschritt beruht darauf, dass man feststellt, dass eine Theorie sich eben nicht bewährt und dass sie nicht fortgesetzt wird. Sein Schüler hat gesagt, nein, sowas geht nach Moden. Irgendwann haben die Leute die Nase voll, lassen keine Doktorarbeiten mehr schreiben, lassen keine Habil mehr dazu schreiben und dann hört etwas auf. Das geht nicht so rational zu in der Geschichte und auch nicht in der Geschichte der Philosophie, wie so die Leute gedacht haben. Das muss man mal sehen. Aber gucken wir erstmal Hegel selber an. Karl Barth hat sich gefragt, warum er eigentlich nicht für die Protestanten was Ähnliches geworden ist wie der Thomas von Aquin für die Katholiken. So wirklich so der Philosoph und die Grundlegung. Und da kann man sich fragen, wo das herkommt. Also wir gucken uns das mal an. Also dieser Text, was vernünftig ist, das ist wirklich. Und was wirklich ist, das ist vernünftig. Wie gesagt, schon zu seinen Lebzeiten berühmt und berüchtigt. Und in der Einleitung zur zweiten Auflage seiner Enzyklopädie. Die Enzyklopädie war ein kurzer Aufriss seines Gesamtsystems, über das wir dann im Folgenden auch reden werden. Und dieses Gesamtsystem, da ist eben eine erste Auflage erschienen, damals 16, dann gab es eine zweite, 27 und dann am Schluss nochmal eine dritte Auflage, 1830. Und in den Gesamtwerken hat man dann zu dieser Ausgabe dann nochmal so Zusätze aus seinen Vorlesungen genommen und hat das damals so als sein System veröffentlicht. Die Enzyklopädie fasst also eine ganze Lehre in kurzen Sätzen zusammen. Und in der zweiten Auflage ist er im Vorwort schon auf die Kritiken eingegangen und hat dort geschrieben, diese einfachen Sätze haben manchen auffallend geschienen und Anfeindung erfahren, und zwar selbst von solchen, welche Philosophie und wohl ohnehin Religion zu besitzen nicht in Abrede sein wollen. Also da gibt's Leute, die sowohl selber Philosophen sind, und zum Teil sogar Theologen, die diesen Satz, was vernünftig ist, das ist wirklich, und was wirklich ist, das ist vernünftig, nicht akzeptieren wollen, sagt Hegel dort. Die Religion wird es unnötig sein, in dieser Beziehung anzuführen, da ihre Lehren von der göttlichen Weltregierung diese Sätze zu bestimmt aussprechen. Also sagt, wer an Gott glaubt, der hat zugleich die Idee von Gottes Vorsehung im Kopf. Dass zu Gott die Vorsehung gehört, war für die Stoa so selbstverständlich, dass sie gesagt haben, die Vorsehung gehört zu Gott wie die weiße Farbe zum Schnee. Also wenn man Gott definiert, definiert man ihn, so hat Guardini immer gesagt, durch einen Doppelbegriff, nämlich durch Macht und Sinn oder Macht und Gutheit. Von dort her kann man sich schon wundern, dass es heute eine ganze Reihe von Theologen gibt, christlichen Theologen, auch katholischen, die meinen, sie könnten angesichts des Problems der TWC-Problematik, Gott und das Leid, von einem ohnmächtigen Gott reden. Aber da bleibt natürlich dann von Gott überhaupt nichts übrig, wenn er ohnmächtig ist. Und mit Klaus Berger gesagt, wenn Gott ohnmächtig ist, fällt das Gebet aus. Einen ohnmächtigen Gott, dem kann ich weder danken, noch kann ich ihn bitten, noch kann ich ihn loben, noch kann ich bei ihm protestieren. Also die Theologen, die das verkünden, und leider sind das nicht wenige, auch katholische, die haben damit vor aller Welt offenbart, dass sie nicht beten. Und was ist eine Theologie wert, die nicht aus dem Gebet kommt und nicht dem Gebet dient? Muss man sich schon mal klar machen. Nicht? Und deswegen sagt Hegel erstmal, von der Religion muss er gar nicht reden, das versteht sich von selbst. Wenn ich sage, Gott ist die Vorsehung in der Welt, damit hat er begründet, dass er dann der Begründer der Geschichtsphilosophie wurde, Hegel. Weil er sagt, man kann doch nicht behaupten, die Vernunft gibt es nur in den Naturgesetzen und nicht auch in der menschlichen Geschichte. Was vernünftig ist, das ist wirklich, und was wirklich ist, das ist vernünftig, sagt er. Sie rühren sich ja, nicht? Nachfragen, das ist, dann ging zu schnell, oder wie war das jetzt, oder Einspruch, das können wir dann schon sehen. Was aber den philosophischen Sinn betrifft, so ist so viel Bildung vorauszusetzen, dass man wisse, nicht nur, dass Gott wirklich ist, dass er das Wirklichste, dass er allein wahrhaft wirklich ist, sondern auch in Ansehung des Formellen, dass überhaupt das Dasein zum Teil Erscheinung und nur zum Teil Wirklichkeit ist. Ja, sagt er hier zweierlei. Er sagt einmal, Gott ist das Wirklichste. Die Tradition hat gesagt, er ist das Esse Ipsum, das Sein, die Wirklichkeit selbst. Er ist also das Wirklichste, was es überhaupt gibt. Actus Purus, haben die Alten gesagt, das heißt reine Wirklichkeit. In ihm gibt es keine unverwirklichte Möglichkeit. Es ist alles immer schon wirklich. Deswegen ist er unveränderlich, nicht weil er wie ein Stein darum liegt, sondern weil er im Äußersten alle Möglichkeiten schon in Wirklichkeit verwandelt hat, sodass da nicht gar nicht noch was getan werden muss, was dann noch dazu käme von ihm her. Das ist das eine, was der Hegel sagt. Das andere sagt er, dass die Wirklichkeit, was wir Wirklichkeit nennen, zum Teil keine Wirklichkeit ist, sondern eben Schein. Das sagt ganz Asien, nicht? Das ist Maya, das ist Schein, muss man nochmal gucken, was da die eigentliche Wirklichkeit ist, die dahinter liegt. Manches, was uns wirklich vorkommt, ist es gar nicht. Das will er nur mit zu bedenken geben. Wenn man diesen Satz also betrachtet, was wirklich ist, das ist vernünftig. Muss man gucken, was ist denn wirklich und was scheint bloß wirklich zu sein. Nicht? Noch ein Zitat, ich bleibe noch ein bisschen bei seinem Zitat, ach, da hören Sie auch zugleich, wie er so schreibt, nicht? Der Wirklichkeit des Vernünftigen stellt sich etwa die Vorstellung entgegen, sowohl dass die Ideen, Ideale, weiter nichts als Chimären und die Philosophie ein System von solchen Hirngespinsten sei. Die Meinung taucht ja immer wieder auf. Und die Philosophen sind eigentlich Spinnen. Und die spinnen so aus sich die Fäden raus, aber das hat an sich nichts zu bedeuten. Die Realität ist die Realität und dann gibt es die Spinner und die nennt man Philosophen. Das wusste er schon, dass die Leute sowas sagen. Das ist also das eine, dass das nicht da ist. Dass die Ideen und Ideale etwas, andere sagen umgekehrt, dass die Ideen und die Ideale etwas viel zu Vortreffliches seien, um Wirklichkeit zu haben. Also, die sagen, die Wirklichkeit ist eigentlich zu platt, die Ideen schweben außerhalb dessen und sind deswegen ganz unberührt von der Wirklichkeit. So ähnlich wie man gesagt hat, sein Gewissen war rein, er benutzte es nie. Das ist so ein ähnlicher Gedanke, wo das so auftaucht. Ich lasse die Ideen für sich stehen und setze sie nicht mit der Realität in Bezug und in Verbindung. Kann man so machen, sagt er. Oder etwas zu Ohnmächtiges, um sich solche zu verschaffen. Er sagt, die Ideen sind zu schwach. Die Realität ist die Realität. Das sagen so viele Leute, sondern das mag. Kant hat einen ganzen Aufsatz zu diesem Allgemeinspruch geschrieben. Das mag ja in der Theorie recht sein, aber es taugt nicht für die Praxis. Und diesen Satz nimmt Kant auseinander und sagt, was das für ein Unfug ist. Wenn es in der Theorie stimmt, dann stimmt es auch für die Praxis. Muss man halt gucken, was das heißt. Was soll das sonst heißen? Es ist in der Theorie richtig, aber es taugt nicht für die Praxis. Nicht? So was hat er da im Kopf, das da hineingehört. Diese Abtrennung von Wirklichkeit und Idee ist besonders bei dem Verstande beliebt, der die Träume seiner Abstraktionen für etwas Wahrhaftes hält und auf das Sollen, das er auch im politischen Felde gern vorschreibt, eitel ist, als ob die Welt auf ihn gewartet hätte, um zu erfahren, wie sie sein solle, aber nicht sei. Wäre sie, wie sie sein soll, wo bliebe die Altklugheit seines Sollens? Das sind massive Sätze, auf die werden wir noch zurückkommen. Ich sage es jetzt mal auf normales Deutsch. Also er will sagen, Leute, die sehr stark auf das Sollen setzen, an wen denkt er hier? Kant und Fichte. Kant, der kategorische Imperativ, und Fichte. Hegel hatte massiv was gegen das Sollen. Kant hat das Sollen ja so stark eingebaut, dass er die Unsterblichkeit der Seele so begründet. Der sagt, uns wird verlangt, vollkommen zu werden. Vollkommen werden wir aber nie, sondern wir können uns der Vollkommenheit nur annähern. Und deswegen kann die Arbeit nicht mit dem Tod zu Ende sein, sondern geht die Arbeit erst weiter, dass man immer dabei ist, immer besser zu werden, besser und besser zu werden. Wenn ich aber immer noch besser werden soll, immer erst noch richtig gut werden soll, bin ich noch nicht gut. Das heißt, ich bin immer in Zerrissenheit mit mir, denn wer soll, ist offenbar nicht so, wie er sein soll, sonst müsste er nicht sollen. Dann habe ich also die Welt, die nicht in Ordnung ist, und habe eine ideale Welt, die zwar ideal ist, aber nicht wirklich. Das wird später die Wertphilosophie so machen. Die sagt, da gibt es die Wirklichkeit und die Wirklichkeit ist ohne Wert. Wenn Sie, ich weiß nicht, was Sie sich vorstellen unter dem Wort Sein, aber wenn Sie die meisten Zeitgenossen oder Wissenschaftler oder so fragen, die meinen mit Sein pures Vorhandensein. Da gibt es keine Grade. Goethe steht noch da in Venedig am Strand, guckt die Krebse an und schreibt in sein Tagebuch, wie wahre, wie seiend. Der steigert das Wort wahr und der steigert das Wort seiend. Der Stein liegt nur rum, die Pflanze lebt, das Tier lebt mit Sinnlichkeit und Bewusstsein, der Mensch lebt mit Selbstbewusstsein. Und das sind alles Gestalten von Sein und Wirklichkeit. Das ist die Tradition. Sein ist ein Begriff, der Fachausdruck heißt, analog verwendet wird, von einfachster Bedeutung bis hinauf zur ganzen Fülle. Und das hat dann die neuzeitliche Wissenschaft weggelassen. Da blieb nur noch übrig der Gedanke, vorhanden. Vorhanden oder nicht, da gibt es keine Steigerung und nichts. Nun gab es aber früher das Gute und die Seinssteigerung. Wo brachte man die unter? Und da hat der Neukantianismus in seiner südwestdeutschen Schule die Wertlehre begründet. Er hat gesagt, es gibt außer den Dingen, die sind, gibt es noch die Werte, die sind nicht, aber sie gelten. Ein großer Name dafür ist dann Scheler mit seiner Wertlehre, die er vor allen Dingen dem kantischen Formalismus entgegengestellt hat. Er sagt, es gibt also ein Feld des Seins, das ist Vorhandenheit und mehr ist da nicht drinne. Und dann gibt es die Werte, Nützlichkeitswerte, ästhetische Werte, ethische Werte, religiöse Werte, die Werte des Heiligen. Und diese Werte, die sind nicht, denn Sein sind Raumzeitstellen ausfüllend Dinge und Gegenstände, sondern die gelten. Und darauf sagte mein Lehrer Max Müller, er sagte, das ist objektiv gebracht, gesagt, der Nihilismus auf den Begriff gebracht. Was ist, ist nichts wert und was wert ist, ist nicht. Und zwischen Sein und Sollen hängt der arme Mensch so als Seinsknoten und soll sehen, wie er die Welt zusammenkriegt. Nicht? So wie der Hamlet sagt, wem hier, dass ich geboren, die Welt ist aus den Fugen und wem hier, dass ich geboren war, sie wieder einzurenken. Nicht? Wie soll er das denn machen, der arme Hamlet? Kann ja gar nicht gehen. Also, und dagegen wendet sich nun der Hegel, der sagt, ich kann doch nicht die Welt so auseinanderreißen in Sein und Sollen. Religiös klar. Der Schöpfer guckt auf die Welt und sagt am Ende, es war gut und sehr gut. Die Vorsehung sorgt dafür, dass das irgendwie stimmt. Und so müsste eigentlich auch die Philosophie die Sache angehen. Also Hegel ist der Überzeugung, dass Vernunft und Realität keinen Gegensatz bilden. Die Welt ist vernünftig und die Vernunft ist auch real. Die sitzt nicht irgendwo im Schmollwinkel und sagt, die ganze Welt hört nicht auf mich hin, oh Schrecken, was soll's. Ne? Die Philosophie, sagt er, macht eine einzige Voraussetzung, dass es in der Welt vernünftig zugeht. Müssen wir diskutieren. Es gab mal eine Auswahl von Hegelbergen beim Fischertaschenbuch, da hatte damals Friedrich Heer eine Einleitung geschrieben unter dem Titel Philosophie des siebten Tages. Eben mit diesem Lob Gottes für seine Schöpfung, die nach der Meinung der meisten Rabbinen schon nach dem Sündenfall von Gott abgegeben wird. Denn nach der Auffassung der meisten Rabbinen hat das Paradies nur einen Augenblick gedauert. Der Mensch hineingeschaffen in den Abend des sechsten Tages, also in den Vorabend des Schabbat, da haben wir angefangen und haben dann gleich gesündigt und aus war's. Und daraufhin sagt doch Gott dann zu dem Ganzen, er sah, was er gemacht hat und sagt, sehr gut. Nicht die beste aller Welten, das ist ein Unfug, denn die beste aller Welten gibt so wenig, wie es die größte Zahl gibt. Aber sehr gut. Und daher ist Hegel so allergisch gegen Weltverbesserungsvorschläge. Damit hat er es gar nicht. Er sagt, das gehört zum Jünglingsalter. Deswegen haben auch die Alten gesagt, philosophieren kann man eigentlich erst, wenn man ein bisschen älter ist. Die Jugend ist entweder zu sinnlich oder zu idealistisch. Dass man eigentlich erst philosophieren kann, so ab 30 oder so. Ne? Haben die so gemeint. Früher, das waren halt noch falsche Vorstellungen. Ne? Aber da sah das also so aus. Und wenn ich also wirklich die Welt im Ganzen also angucke und die nehme, dann gehört das hinein. Lichtenberg mit seinen Aphorismen, der hat einmal geschrieben, wenn ein Buch und ein Kopf zusammenstoßen und es klingt hohl, dann muss das nicht immer am Buch liegen. Nein. Nein. Es kann natürlich auch am Buch liegen, natürlich, denn auch das Buch kommt ja von dem Kopf. Nicht? Aber er sagt eben, es muss nicht. Und so erklärt dann auch Hegel in der Einleitung zu seinen geschichtsphilosophischen Vorlesungen, wer die Welt vernünftig ansieht, den sieht sie auch vernünftig an. Also wenn der gehört hätte, so von Camus oder Sartre, dass die Welt absurd ist, dann hätte der Hegel gesagt, die sind ein bisschen absurd. Wer recht hat, können wir noch diskutieren. Wir wollen uns ja mit den Autoren, ich will Ihnen die schon ein bisschen vorstellen, und zwar auch in ihrer Stärke, und den Hegel schätze ich schon, aber ich habe noch vor nicht so langer Zeit einen Aufsatz geschrieben, dass man doch kein Hegelianer sein sollte, nicht? Damit das schon mal klar ist. Nicht? Aber zu lernen ist also eine Menge von ihm erstmal, muss man schon mal gucken, dass das hingehört. Also verständlich, wenn er das so formuliert, dass man ihn dann zu einem Konservativen gestempelt hat. Nicht? Wenn er sagt, da brauche ich ja nichts zu ändern, ich brauche kein Sollen, es ist alles schon vernünftig. Aber eben, wie gesagt, die Linkshegelianer oder wie man sie auch nennen kann, die Junghegelianer, das einmal die Althegelianer, natürlich die alten Konservativen, nicht wie das immer ist, und die Junghegelianer, die waren die Linkshegelianer, sie hießen auch Hegelinge. Und das andere waren die Hegeliter, nicht? Und sie haben sich da entsprechend gestritten, diese beiden Schulen. Auf Strauß geht diese Benennung vom französischen Parlament her zurück, auf die Rechten und die Linken, Linkshegelianer. Ne? Also die haben ihn revolutionär ausgelegt. Die Unvernünftigkeit der Verhältnisse hat in deren Augen darauf hingewiesen, dass die eben nicht wirklich wirklich sind. Die sehen nur wirklich aus. Ein Bild aus dem Buch Daniel dafür ist, der Riese steht auf tönernen Füßen. Muss dagegen stoßen, dann fällt das Ganze um. Nicht? Das wäre eben die Frage. Und deswegen redet man bis heute davon, dass der Hegel doppeldeutig ist. Nicht zuletzt übrigens auch in der Frage des Verhältnisses von Religion und Philosophie. Die einen haben ihn so ausgelegt, dass er hier positiv vertritt, die anderen haben ihn ausgelegt, so dass er eigentlich dagegen ist. Ich glaube, dass man sagen kann, dass heute eher nach wie vor so zum Beispiel auch das Hegel-Archiv und so und die Ausgabe der Werke, dass die eher linkshegelianisch, also von Feuerbach her denken und kommen. Und ich meine auch, dass das konsequenter ist im hegelschen System. Das ist meine Auffassung, das werden wir aber dann noch sehen. Hegel selber hat sich durchaus als konservativ verstanden. Also das muss man unbedingt festhalten, das werden wir auch noch ansprechen. Dass er sich als guter lutheranischer Christ gefühlt hat und sagt, und was ich da mache, ist ganz in Ordnung und liegt auf der Linie. Ich betone das so, weil Heinrich Heine gesagt hat, nein, der war eigentlich ein Atheist und hat das nur versteckt. Ich weiß nicht, wie der dazu kam, ihm sowas zu unterstellen. Das sagt auch heute niemand mehr, wenn man seine Briefe anguckt und so die Sachen. Er selber war schon überzeugt, dass er da eher konservativ ist, jemals der ältere Hegel. Der Junge war natürlich entsprechend aufmüpfig seiner Zeit, aber der ältere Hegel nicht. Trotzdem meine ich, dass systemimmanent die Linkshegelianer etwas mehr Recht haben. Also mal gucken, jetzt kann man überlegen, wie soll man ihn nun am besten vorstellen, wo soll man da anfangen? Und da meine ich, dass man am besten bei der Phänomenologie des Geistes hinschaut. Das ist ein schweres Buch. Levinas hat gesagt, es zählt zu den sechs Büchern der großen Philosophie, zu den sechs großen Büchern der Philosophiegeschichte, die Phänomenologie des Geistes. Dass die dorthin gehört und die Vorrede dort, die zugleich die Vorrede zu seinem ganzen System ist, das gehört sicher zu einem der schwierigsten und dichtesten Texte der Philosophiegeschichte überhaupt. Aber die Phänomenologie im Ganzen, das sollte ursprünglich die heißen Wissenschaft der Erfahrung. Und was Hegel da probiert in dem Buch ist, das sogenannte natürliche Bewusstsein. Wir haben schon kein ganz natürliches Bewusstsein mehr, die wir hier sitzen. Denn wenn man schon Philosophie überhaupt treibt, ist man schon ein bisschen komisch, nicht? Das ist schon mal klar. Sondern er meinte das normale, natürliche Bewusstsein, das, und das werde ich Ihnen jetzt gleich zeigen, das führt er auf dem Weg ständiger Enttäuschung. Machen Sie zwischen die beiden T in so ein Minus. Da wird also das natürliche Bewusstsein auf dem Weg ständiger Enttäuschung, individuell wie kulturgeschichtlich, bis auf das Niveau des absoluten Wissens gehoben. Also er fragt sich, wie kann ich überhaupt die Leute zu diesem absoluten Vernunftstandpunkt bringen? Und dann hat er da, probiert das so, dass er sagt, ich fange mal an beim ganz natürlichen Bewusstsein. Wodurch ist das natürliche Bewusstsein gekennzeichnet? Das ist auf die Frage, was ist wirklich, sagt sowas wie Tische und Stühle. Das ist so das natürliche Bewusstsein in einem ersten Schritt. Und dann muss man jetzt gucken, wenn man das mal wirklich dann anguckt und in den Blick nimmt, wie weit sich dann diese, soll ich sagen, Überzeugung, dieses Vorurteil, diese Vormeinung, wie die sich zersetzt. Das ist das, was man so berühmt, und man nennt These, Antithese, Synthese. Nicht? Jetzt werden wir also ein paar Dinge durchspielen, wie das aussieht. Also das natürliche Bewusstsein. Das natürliche Bewusstsein hält die Einzelgegenstände für das eigentlich Wirkliche. Wir halten für das Wirklichste Steine und Holz. Deswegen nennt die Bibel sogar Gott den Fels. Beim Baby ist noch nicht so. Das Baby hält die Mutti für das Wirklichste, die Mama. Und hat von dort her mitgekriegt, dass, jetzt mit einem runden Buchtitel gesagt, Geist in Welt immer da ist. Also man wird da gefüttert und im Po geputzt und versorgt und du und entdeckt also im Materiellen den Geist. Das wird nicht geschlossen oder Analogie da angegangen, sondern das sieht das Baby so unmittelbar. Deswegen wundert sich das Baby auch gar nicht und meint, dass überall Seelen drin sitzen, in jedem Tisch und Stuhl. Und wenn das gegen den Tisch fällt, sagt es böser Tisch, nicht? Dann wird der Mensch erwachsen und dann lernt er, im Tisch ist keine Seele. Wenn er ganz erwachsen ist, hält er auch den Menschen für ein Wesen ohne Seele, nicht? Dann ist er ein moderner Mensch. Das ist dann nochmal ein Schritt, wie das weitergeht. Die Frage ist, wo wir da irgendwie dazwischen stehen, nicht? Also, der normale Mensch also, nicht mehr das Baby, hält also die Einzeldinge für wirklich. Kann sich schon fragen, wo das herkommt. Warum halte ich den Stein für das Wirklichste, was es gibt? Klammer auf, ich bin schon der Meinung, das hat was mit Erbsünde zu tun. Dass man sowas wie einen Stein für das eigentlich Reale hält. Das zeigt, dass da bei uns irgendwas nicht stimmt. Wie bitte? Ja, weil ich meine, dass eben was anderes wirklicher ist. Also Jesus sagt so, das Leben ist mehr als die Nahrung und der Leib ist mehr als die Kleidung. So, und man könnte sagen, die eigentliche Dimension, zum Beispiel die seelische Dimension, ist wichtiger als die leibliche Dimension. Da, wo wir vernünftig sind, geht es uns auch noch so. Es ist natürlich blöd, wenn einem Stein auf den Kopf fällt, nicht? Aber wenn mir ein Mensch mit Kompetenz und Wohlwollen sagt, ich bin ein Schuft, dann möchte ich doch lieber einen Stein auf den Kopf haben. Zum Beispiel. Also was ist wirklicher? Was ist Wirklichkeit? Ist ein Stein die wirklichste Wirklichkeit? Oder ist eine Freiheitszusage und Zuwendung wirklicher? Wirklich heißt wirkend, nicht? Deswegen hat der Fichte gesagt, was für eine Philosophie man hat, hängt davon ab, was für ein Mensch man ist. Er sagt, Philosophie ist kein toter Hausrat, der so rumliegt, sondern man kann einen Menschen danach beurteilen, indem man ihn fragt, was hältst du für eigentlich wirklich? Was meinst du, sei also das Muster von dichtester Wirklichkeit? Kann sich jeder von uns fragen, was halten wir für das Wirklichste? Was ziehen wir anderem vor? Was setzen wir ein für? Können wir mal gucken. Was nehme ich dort an? Also, Das Bewusstsein sagt also die Dinge und dann stellt das Bewusstsein fest, die Dinge vergehen. Im kleinen Prinzen erklärt das, der Geograf erklärt das dem kleinen Prinzen. Er sagt, du hängst doch wohl nicht an deiner Blume da, die Blume ist irgendwo verwelkt, du musst dich um die Berge kümmern, die halten länger. Der ist also der Meinung, was länger hält, ist wirklicher. Dann ist natürlich das Tote wirklicher als das Lebendige, denn das Lebendige muss sterben. Der Vorteil des Toten ist, dass es nicht mehr sterben kann. Dann ist das Tote das Wirklichste. Und das halten viele Leute so. Sie Ketzerl in der verkauften Braut, sagt, was habe ich da von dem Schatz im Herzen oder so? Das Schmeichelkätzchen hinterher zeigt es die Krallen da oder so. Ich halte mich lieber an den Schatz im Beutel. Den habe ich. Ja, kann man ja so machen. Ist die Frage, was ist dort los? Ne? Also sagt der Hegel, das natürliche Bewusstsein hält erstmal die Dinge für wirklich und dann stellt es fest, die Dinge vergehen. Erste Enttäuschung. Nicht die erste, da waren schon vorher viele, ich kann ja nicht alle machen, also ich nehme so ein paar zentrale raus. Erste wesentliche Enttäuschung vielleicht. Dann korrigiert sich das natürliche Bewusstsein und sagt, nicht die Dinge sind wirklich, sondern wirklich ist das Jetzt. Das Hier und Jetzt. Das Hier und Jetzt ist wirklich. Aber, sagt Hegel, wenn das Jetzt wirklich ist, dann gucken wir uns mal das Jetzt an. Wenn ich beim Jetzt, beim Z ankomme, ist er schon vergangen. Nicht? Ja, was denn jetzt? Und dann sagt er, das, was zeitlich ist, das ist, indem es ist, schon eigentlich nicht mehr. Die Frage ist, ob wir überhaupt Zeit denken können, ob der Verstand das kann. Oder ob wir das nur erleben können, aber nicht wirklich denken. Und wenn wir denken, stellen wir es schon still. Das können Sie an der Antike sehen, dass die Leute dort gesagt haben, die Eleaten, ein Pfeil kann sich gar nicht bewegen. Denn zwischen A und B sind unendlich viele Punkte und unendlich viele Punkte sind überhaupt nicht zu durchmessen. Und wenn Sie mal jetzt aufmerksam auf Ihre Vorstellung gucken und Sie sagen, stellen Sie sich mal jetzt genau mal Bewegung vor, dann behaupte ich, nehme ich mir einfach mal heraus. Behauptet so, dass Sie eigentlich einen Film anhalten und gucken das einzelne Filmbild an. Und sagen, eigentlich ist es das eigentliche Filmbild. Natürlich, wenn ich das drehe, dann läuft's. Aber eigentlich sind das ja stehende Bilder. Und damit haben Sie schon die Bewegung rausgeschmissen. Und das ist das, was der Verstand macht. Der Verstand legt fest. Die Vernunft, sagt Hegel, die spekulative Vernunft, die versucht Bewegung als Bewegung zu denken. Und das hat genialerweise, unglaublich genial, der Aristoteles schon hingebracht. Der ist nämlich nicht darauf reingefallen mit den unendlichen Punkten hier, sondern der hat gesagt, der Raum besteht überhaupt nicht aus unendlich vielen Punkten. Was mich in der Mathematik schon immer gewundert hat, die Mathematiker sind so stolz, wie exakt sie sind, nicht? Und sagen sie, ein Punkt ist ohne Ausdehnung, dann erklären Sie mir mal, wieso dann viele Punkte nebeneinander eine Linie ergeben sollen. Wenn jeder Punkt ohne Ausdehnung ist. Und wenn wir sagen, die Linie hat nur eine Dimension, wieso viele Linien nebeneinander eine Fläche ergeben, wo sie gar keine Ausdehnung haben. So ist es mit der Mathematik. Ich verwundere mich sehr. Und dann nehmen sie die Flächen und dann legen die Flächen aufeinander und sagen, und nennen das dann Raum. So macht das der Cavalieri mit seinem berühmten Satz von der Inhaltsgleichheit von Körpern gleicher Höhe und gleicher Durchmesser. Vielleicht erinnern Sie sich von der Schule her noch dran. Da stellt sich das so vor, dass er sagt, das sind unendlich viele Scheiben, natürlich ohne Ausdehnung, ohne Dicke, nur Scheiben. Ne? Aber auf einmal sind es unendlich viele. Ich frage mich, woher? Ich bin eben kein Mathematiker, sondern bloß ein Philosoph. Nicht? Deswegen ist es dann nochmal ein Problem. Also, so kann es ja nicht gehen. Und jetzt kommt der Aristoteles und sagt, es gibt nicht unendlich viele Punkte auf der Linie, sondern ich kann jede Linie ins Unendliche teilen. Aber ins Unendliche teilen heißt, ich komme mit der Teilung nie ans Ende. So klein, wie ich das Stück mache, ich kann es immer noch mal teilen. Und immer noch mal, und immer noch mal, immer noch mal. So wie wir inzwischen die Atome, was ja heißt unteilbar, nicht? Ja, auch schon ganz schön splittern, nicht? Also, sagt er, und gibt jetzt eine Definition für Bewegung. Er sagt, Bewegung ist die Wirklichkeit eines Möglichen, insofern es möglich ist. Also, der Pfeil, der hier fliegt, ist weder im Punkt P1 noch im Punkt P2, sondern er ist unterwegs von P1 und P2. Und wenn Sie sagen, gut, dann nenne ich das P3, dann ist das überhaupt keine Lösung, denn dann wird gesagt, gut, dann ist er eigentlich in Bewegung zwischen P1 und P3. Und so können Sie das immer weiter teilen. Wenn Sie es so probieren, dann sind Sie halbwegs auf der Spur von dem, was Bewegung leben oder so etwas heißt. Dass man das so nimmt.
Wie hat er das gesagt? Bewegung ist...
Also das Bewegte ist die Wirklichkeit eines Möglichen, insofern es möglich ist. Das ist die Wirklichkeit des Möglichen als solchen. Das kann der Verstand nicht denken, der kann es nur so anzielen. Wir haben seit Kant die Unterscheidung von Verstand, die gab es schon früher, nur war es früher umgekehrt, die Teilung von Verstand, das ist das Vermögen der Begriffe und der Festlegung. Und wir haben die Ebene der Vernunft, von der müssen wir noch reden, die genau diese Form der Verflüssigung der Verstandesbegriffe ist. Und das ist das, was Hegel im negativen Punkt Dialektik nennt. Die Leute nennen das immer Dialektik, das Ganze, was er da macht, das stimmt aber nicht. Das Ganze nennt er spekulativ. Davon werden wir noch reden. Dialektik ist nur ein Punkt innerhalb dieses Spekulativen. Es geht jedenfalls darum, aus dieser unweigerlichen Festlegung des Verstandes. Hegel macht den Verstand nicht schlecht. Das ist eine tolle Sache mit dem Verstand. Aber man muss seine Grenzen sehen. Der Verstand ist dafür da, Dinge festzulegen. Und dann entzieht sich ihm gerade das, was sich dem Festlegen entzieht. Eben, hier simples Beispiel, Bewegung. Also, wenn ich jetzt Bewegung selber denke, dann gilt eben hier, dass man sagen muss, jetzt, es hat schon aufgehört zu sein, indem es gezeigt hat, indem es gezeigt wird. Wenn ich das jetzt zeige, ist es schon vorbei. Das ist dann immer schon vorbei. Das ist der Punkt. Und das müssen wir versuchen, das auseinanderzunehmen, was er damit Dialektik meint. Dass es genau in dieser Form geschieht. Und dann kann man jetzt mal da im Einzelnen hinschreiben. Also ich schreibe erstmal hin, jetzt ist das jetzt. Weil man denkt, das jetzt, das ist eben so diese kleine Einheit, das ist wie ein Strich. Die Vergangenheit ist weg. Die Zukunft ist noch nicht da, das Jetzt besteht aber nur aus einem Strich. Und ein Strich hat keine Ausdehnung. Das Wort Jetzt hat aber eine Ausdehnung. Also können Sie schon nicht das ganze Jetzt nehmen, sondern, wie gesagt, wenn man jetzt sagt, ist das jetzt schon vorbei. Das könnte man so nach dem üblichen Reden, so nach den Handbüchern oder so These nennen. Und jetzt fängt dann die Antithese an, dass gesagt wird, das Jetzt gibt es nur als Gewesenes. Wann ist ein Musikstück ganz da? Ich behaupte zwischen den letzten Tönen und den ersten Klatschern. Denn während des Stücks läuft es ja noch. Und wenn dann der Zeitungsreporter dann nach Hause geht und hat dann am nächsten Tag verpasst und kann nicht in der Zeitung schreiben, dass in Wirklichkeit 3 Minuten vor Schluss beim Cello sämtliche Saiten gerissen sind. Im ersten Cello, nicht? Das kommt dann nicht mehr vor. Also, wann ist ein Gedicht da? Wenn es zu Ende ist. Wenn es vollendet ist. Vollendung gibt es aber nur, wenn was endet.
wenn etwas nicht endet, vollendet sich auch nicht. So wie schlechte Barockmusik. Immer nochmal Dildum, 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 bis es kaputt ist, nicht? So eine richtige Musik muss sich so aufbauen, von einer Stelle, baut so einen Bogen auf, der sich in sich selber schließt. Das müsste es eigentlich sein. Sodass also das Jetzt erst ist, wenn es vorbei ist. Ein alter Name in unserer Sprache für die Toten war der Verewigte. Bis zum Tod kann man immer noch anders werden. Es wird immer schwieriger, sich da ganz umzukrempeln, aber im Prinzip ist es möglich. Wirklich vollendet ist man, wenn man wirklich zu Ende ist. Also das Jetzt ist immer schon ein Gewesen. Wenn ich aber hier behauptet habe, das Jetzt ist wirklich das Gewesensein ist aber nicht gewesen, ist nicht sein. Das ist nicht Sein, sondern das ist Gewesensein. So wie der Aristoteles gesagt hat, wenn da ein Katzenkadaver in der Ecke liegt, kann man nach Aristoteles nicht sagen, das ist eine Katze und die ist tot. Denn das ist keine Katze mehr, wenn sie tot ist. Das ist eine Ex-Katze. Das ist eine gewesene Katze. Das ist ein Katzenkadaver, aber keine Katze. Und deswegen heißt der berühmte Satz von Aristoteles, für Lebewesen ist Sein gleich Leben und Leben gleich Sein. Eine tote Katze ist keine Katze. Da haben Sie übrigens ein Beispiel für die verschiedene Bedeutung von Sein, nicht? Denn was dort rumliegt, ist keine Katze mehr, sondern ein Katzenkadaver. Lebewesen sind nur, solange sie leben, und leben nur, solange sie sind, und wenn sie nicht mehr leben, sind sie nicht mehr. Hat Sein eine andere Bedeutung als bloß herumliegen. Also hier hat er gesagt, das natürliche Bewusstsein, das Jetzt ist. Jetzt sagt er, na gucken wir mal genauer hin. Das Jetzt, das ist ja nie vorbei, das Jetzt ist immer schon gewesen. Das Gewesene aber ist nach Definition gerade nicht, denn das Jetzt ist. Ja, aber kein Jetzt mehr, sondern gewesenes Jetzt. Das gewesene Jetzt ist so wenig ein Jetzt, wie die tote Katze eine Katze ist. Sehen Sie, sowas nennt man Dialektik. Da waren die Leute ganz verwundert über so eine Art von Denken. Nicht? So, und jetzt kommt noch die Synthese. Was steckt denn in dem Satz, dass Gewesen nicht Sein ist? Da steckt drin, nur Jetzthaftigkeit ist Sein. Das heißt das ja, wenn hier gesagt wird, es ist nicht, weil es gewesen ist und gewesen ist nicht sein, dann kommt auf einmal der Gedanke von da oben wieder vor, nur das Jetzt ist. Was hat sich geändert? Geändert hat sich der Begriff Jetzt. Hier ist es ein sinnliches Jetzt, was ich so vor Augen habe. Hier ist es der Begriff Jetzt. Und verändert habe ich mich mit dieser Erfahrung. Denn Erfahrungen machen, verändert jemand. Ich lese Ihnen das beim Hegel vor, dann heißt das jetzt, es wird das Jetzt gezeigt. Das Jetzt aber hat schon aufgehört zu sein, indem es gezeigt wird. Das Jetzt, das ist ein anderes als das Gezeigte und wir sehen, dass das Jetzt eben dieses ist, indem es ist schon nicht mehr zu sein. Das Jetzt, wie es uns gezeigt wird, ist ein Gewesenes. Und das ist seine Wahrheit. Es hat nicht die Wahrheit des Seins, sondern die Wahrheit des Gewesenseins. Es ist also dies doch wahr, dass es gewesen ist. Aber was gewesen ist, ist in der Tat kein Wesen, es ist nicht und um das Sein war es uns zu tun. Nicht? Gewesen heißt eben verwest, aufgelöst oder so, es ist weg. Das Wort Wesen haben wir ja nicht mehr, wir haben das Wort Anwesen, das gibt es noch nicht. Oder abwesend sein und verwesen. Aber wir haben das Wort Wesen nicht mehr, sondern haben nur noch die Form gewesen sein. Ne? Also das ist passiert, indem ich das mal formuliere, taucht auf einmal neu das Ist auf. Und das nennt Hegel spekulativ, so zu denken. dass wir unseren Verstand benutzen können, dass der Verstand sich selber übersteigt in das, was Vernunft heißt, dass wir auf einmal sowas durchschauen können und das auf unsere Weise irgendwie andenken und anzielen können. Ist das so ein bisschen nachvollziehbar so in der Form? Das ist ein erstes Beispiel, wir werden noch andere Beispiele bekommen. Weil manche Leute sagen, das sei klappernder Dreitakt bei Hegel, überhaupt nicht wahr. Der denkt sich da hinein und hinein und macht einfach die Wirklichkeit sprechend. Und man kann sie dann begreifen und verstehen, darum geht es ihm. Er will begreifen, was ist, er will verstehen, was ist. Und so haben wir uns ein bisschen dem genähert, was da Bewegung, was da Zeit, was Werden heißt, indem er das in dieser Form aufnimmt. So, und da sehe ich, jetzt haben wir schon die erste Dreiviertelstunde rum, Viertelstunde Pause zum Luftholen. Wenn jemand so nett ist und macht das Fenster auf, kriegen wir wieder Sauerstoff rein und dann geht es in einer Viertelstunde weiter.